Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast. Heute mit der Nummer 1 Frage. Wie weit würdest du gehen für deine Karriere? Mein Gast, der riskiert alles. Nationalspieler, Champions League und jetzt Saudi-Arabien. Die Liga von Cristiano Ronaldo. Aber damit hat er jetzt auch den Krieg direkt vor der Haustür. Was das für ihn und seine Familie bedeutet, er sagt es uns im zweiten Teil dieser Doppelfolge. Der Fußballstar Julian Weigel.
Ihr wohnt genau da, wo gerade der Krieg ist. Ihr könnt praktisch raufgucken. Bitte, Jule, wie erlebt ihr diesen Krieg?
Also, Tom, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Das ist scheiße, ja. Das ist echt scheiße. Ich habe darüber gesprochen mit ein, zwei Mitspielern, die halt auch meine Freunde sind. Und ich habe auch über die Therapie gemerkt, dass es mir gut tut, darüber zu reden, weil ich lange das irgendwie in mich reingefressen habe. Trotzdem wird es dir immer noch ein Stück weit leider als Schwäche angesehen. Aber ich glaube, dass wenn du in dir spürst, dass du eigentlich Lust hast auf so ein Abenteuer oder auf so einen ganz Neuanfang oder auf diesen großen Schritt, dann wirst du es auch nicht bereuen, den gemacht zu haben.
Das hier, das ist das erste große Interview nach dem spektakulären Wechsel. Julian Weigel. Borussia Dortmund, Benfica Lissabon, Kapitän Borussia Mönchengladbach. Jetzt hat er Deutschland verlassen. Den Grund dafür hat er uns gestern im ersten Teil von Tomorrow ja sehr, sehr offen geschildert. Der Hass der Fans, wie sie ihn, seine Frau und vor allem auch seine kleinen Kinder beleidigt haben. Wenn ihr die Folge verpasst habt, unbedingt reinhören oder bei YouTube reinschauen und mitdiskutieren. Jetzt nimmt uns Jule mit in das größte Abenteuer seines Lebens. In Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Live aus dem Steigenberger Icon Park Hotel in Düsseldorf. Dort habe ich Jule getroffen, weil er gerade in Deutschland war, um sich wegen seiner Verletzung hier bei den Ärzten behandeln zu lassen. Meine Bitte, schreib mir gleich in die Kommentare, wie weit würdest du gehen für deinen Job? Ich bin so gespannt auf deine Antwort. Und hilfreich natürlich, wenn du Tomorrow abonnierst. Das kostet dich nichts, aber es bringt dir Zugang zu den spannendsten Persönlichkeiten und gibt dir jede Woche Learnings mit für dein Business und für deine Karriere. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Jule, du hast so einen krassen Business-Move gemacht und nimm uns da bitte mal mit, was das eigentlich bedeutet. Weil ich habe ja ein Buch geschrieben, der Code zum Erfolg. Und ein Code zum Erfolg ist es, was sich immer zeigt bei wirklich erfolgreichen Menschen, dass sie es geschafft haben, sich zur richtigen Zeit auch immer wieder neu zu erfinden. Und das finde ich ja auch bei dir so besonders. Ich meine, du
bist top in der europäischen Liga gewesen. Du hast in Dortmund gespielt, Champions League, Nationalspieler, Benfica Lissabon, Borussia Mönchengladbach. Und du hättest ja weitermachen können, auch in der Bundesliga. Wärst du in einen anderen Bundesliga-Verein gegangen oder wärst dann irgendwann auf die Ersatzbank gegangen. Aber du hast dich entschieden, dich ganz neu zu erfinden und eben auch in eine ganz andere Kultur zu gehen, nach Saudi-Arabien. Aber das ist ja eine Entscheidung, die ja nicht nur für dich einen Riesen-Impact hat, sondern eben auch für deine Familie. Du bist verheiratet, du hast zwei Kinder und das strugglen schon so viele damit, wenn sie mal jobmäßig umziehen müssen von Hamburg nach München und du gehst in eine andere Kultur. Bitte, was hat dieser Schritt für dich bedeutet, für euch bedeutet?
Ja, erstmal sportlich habe ich ja gesagt gehabt, ich glaube auch, dass ich aufgrund der mentalen, also so wie es mir einfach dann in Gladbach ging, auch nicht mehr mein Limit erreichen konnte. So. Und ich habe gemerkt, ich muss was verändern, ich muss wieder freier werden und wieder positiver an das Ganze rangehen können. Und dafür war dann der Wechsel auch wichtig, um wieder meine Leistung zeigen zu können. Und die Saison war top bis zu dem Moment, wo ich mich jetzt verletzt habe, aber von meiner Leistung mit meiner Mannschaft zusammen war das richtig gut. Also hat mir das richtig gut getan. Und ja, für uns, also wir treffen solche Entscheidungen immer zusammen, meine Frau und ich. Und das musste auch ein bisschen, also man musste ein bisschen arbeiten im einen. Man musste erstmal so sich das vorstellen können. Können wir uns das vorstellen? Ist das was, was uns vielleicht sogar gut tun wird? Was sind die Risiken? Wir denken natürlich auch viel immer über unsere Kinder nach. So, du ziehst die ja dann auch von hier komplett raus. So, aber hat das einen Benefit? Wird das denen gut tun? Wird das denen nicht gut tun? Und haben uns natürlich dann viel erkundigt, so auch, wie ist das für Kinder dort, eben auch mit Spielern, denen ich jetzt zusammenspiele, wie sind die Kindergärten, die Schulen, wie ist das Leben dort für Kinder? Und über die haben wir uns die meisten Gedanken gemacht davor und ist das richtig, was wir machen und so weiter. Und die sind die, die jetzt mal kurz hier sind, wenn sie Oma, Opa besuchen, aber die dann auch sagen, wann geht's wieder zurück? So, weil die sich sehr, sehr wohlfühlen dort. Und ja, das war ein Riesenschritt, dem waren wir uns auch bewusst und es ist ja dann schon so, wir konnten da jetzt nicht mal 2 Wochen auf Probe hinfliegen, so ist das ja in diesem Fußballbusiness leider nicht oder meistens nicht, sondern ich bin dann, als es durchging, am letzten Tag der Transferperiode, bin ich hingeflogen, habe meinen Medizincheck gehabt, habe mir die ersten Häuser, die sie mir direkt gezeigt haben, angeschaut. Und habe dann trainiert und habe dann nochmal 2 Tage frei bekommen, weil ich gesagt habe, ich will mit meiner Familie zusammen hier ankommen. Und ja, habe dann die Kinder und Sarah geholt und war dann natürlich auch gespannt, wie wird denen ihr erster Eindruck sein und so weiter, weil es war ja trotzdem für uns alle, auch wenn wir uns gut informiert haben, Gespräche geführt haben, war es trotzdem ein Schritt ins Ungewisse. Ist ja klar, weil wir waren noch nie da jetzt 3 Wochen im Urlaub und haben gesagt, boah, da, so wie das manchmal ist, man fliegt in Urlaub und denkt sich so, boah, kann man hier leben vielleicht, weil uns taugt so gut, sondern es war ja trotzdem dann das erste Mal dort ankommen und hätte ja auch sein können, dass meine Frau oder irgendwas ist und ihnen nicht gefällt oder mir auch dann nicht gefällt, aber der Vertrag ist dann unterschrieben, so, dann muss man irgendwie eine Lösung finden, aber wir haben das von vornherein mit sehr Positivität und Offenheit auch gelebt, dieses neue Abenteuer. Und wurden dann eigentlich täglich positiv überrascht, weil man von Deutschland natürlich auch ein gewisses Bild kennt und viele Vorurteile auch. Manche zu Unrecht, manche vielleicht auch zu Recht. Ne? Ich bin jetzt auch keiner, der ganz Saudi-Arabien abgesucht hat und nach weiß, was alles dort gut und schlecht läuft. Aber ich kann ja nur das beeinflussen und sehen, was ich sehe, und dafür offen sein. Und ich bin jetzt keiner, der nicht auch nachfragt oder Leute anspricht. Also ich bin jetzt wie zum Beispiel jemand, wenn ich in einen Uber einsteige oder so. Ich bin da keiner, der dann hinten sitzt, an seinem Handy ruhig ist, in so einem Land, wo ich neu angekommen bin, sondern ich bin dann einfach interessiert und dann kommt man auch schnell ins Gespräch und die Leute sind sehr offen dort und dann frage ich immer, wie es den Leuten da geht und verschiedene Nationalitäten da schon kennengelernt und sehr positiv, sehr, sehr offen, sehr, sehr, sehr freundlich und so haben wir dann Step by Step unsere neuen Erfahrungen gemacht, aber sind erstmal mit einer sehr offenen und mit eher weniger Erwartungen dorthin gegangen und ja, wurden dann eigentlich täglich überrascht.
Ich würde wahnsinnig gerne einen Schritt zurückgehen in dieses Decision-Making, wenn du die Entscheidung triffst, weil ein Learning ist auch, Arnold Schwarzenegger hat das sehr schön gesagt, er sagt dann immer, don't listen to the naysayer, hör nicht auf die Leute, die immer Nein sagen. Wir machen ja unsere Jobs und sind natürlich alle im Umfeld, Familie, Freunde und dann erzählen wir denen, was unsere Pläne sind und dann kommt sofort, seid ihr verrückt, das wollt ihr doch nicht machen. Bitte nimm uns mal mit in diesen Moment, wo du mit Sarah entschieden hast, dass ihr das machen wollt und ihr habt das dann euren Eltern erzählt, ihr habt das Freunden erzählt. Wie war so die erste Reaktion, die ihr bekommen habt?
Also die Ängsten haben wir schon mitgenommen, bevor das Ja oder das wir machen es jetzt dann durchgegangen ist. Also mein besten Kumpel, mein Vater, auch Sarahs Mutter und beste Freunde, die wussten ja auch aus der Presse und dann auch oder auch von uns, dass sowas im Raum steht. Also es wurde ja schon geschrieben, es gibt Interesse aus dem Land und so weiter. Und dann hat man denen schon gesagt, dass wir uns das auch vorstellen können und dass wir das auch machen würden. Aber es war ja dann gar nicht so, dass ich dann jetzt den Trigger gesetzt habe und gesagt habe, ja, sondern der Verein man hat sich dann geeinigt einfach. Und natürlich, also man kann sich das auch vorstellen, meine Eltern zum Beispiel, die leben in einem kleinen Dorf in Bayern, sind natürlich mächtig stolz und auch das ganze Dorf weiß, dass ich in der Bundesliga und da gespielt habe und so weiter. Aber die waren natürlich jetzt nicht, als ich dann als erste Mal gesagt habe, ja, ich könnte mir auch Saudi-Arabien vorstellen, waren die nicht so, ja, mega. Sondern für meine Mutter zum Beispiel ist das weit weg. So, das ist der Gedanke von meiner Mutter. Aber wir für uns haben die Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir haben uns das gut überlegt, auch für die Kinder überlegt. Und natürlich nimmst du gewisse Meinungen mit rein, also mein Vater, mein besten Freund. Aber ich glaube, selbst wenn die gesagt hätten, boah, warum machst du das oder so, da bin ich dann einfach so, dass ich, weil ich treffe die Entscheidung ja auch für mich und nicht für irgendjemand anders oder für uns jetzt im Sinne von meine vier, also meine zwei Kinder und meine Frau. Und wenn wir da hundertprozentig dahinter stehen, dann werden das die Leute, also dann haben die das zu akzeptieren, weil es für mich und für uns die richtige Entscheidung war. Und die haben uns besucht, die konnten dann, also die finden es auch schön dort und so. Aber ja, diese Entscheidung, deswegen hat der schon recht, dass man bei manchen Sachen, glaube ich, weniger über seine Pläne sprechen sollte, sondern sie machen sollte.
Ich finde es total interessant, dass du das so machst und dass du das mit deiner Frau abstimmst, mit Sarah, und dann sagst du, die Entscheidung steht für euch und dann zieht ihr das durch, egal ob jetzt auch beste Freunde kommen und sagen, Jule, das kannst du nicht machen, überleg das, bleib lieber hier, wir können dich da nicht mehr sehen oder was auch immer. Das beeinflusst dich null, du kannst es komplett abschalten.
Ja, schon. Also, ich meine, ich hatte jetzt auch niemanden, der jetzt so gesagt hat, boah, mach das auf gar keinen Fall, weil natürlich meine engsten Leute auch wussten, wie es mir so das letzte Jahr in Gladbach zum Beispiel ging und die sich dann schon verstehen konnten, boah, das könnte ihm gut tun, mal raus zu sein von hier und auch wenn das dann mitbringt, dass wir uns weniger sehen, aber dass es ihm vielleicht ganz gut tun wird. Deswegen gab es jetzt niemanden, der gesagt hat, mach das nicht oder auf gar keinen Fall. Es gab natürlich welche, die kritisch waren, so warum und bist, keine Ahnung, dann kam so, du bist noch nicht so alt, um dahin zu gehen, so quasi. Aber das war mir alles, also das hat mich nicht wirklich, also ich glaube, es hätte mich nichts davon abhalten können, den Wechsel zu machen, außer meine Frau hätte gesagt oder meine Kinder, ich hätte das Gefühl gehabt, die natürlich haben wir die jetzt nicht so mit, die sind noch sehr zu jung gewesen, um jetzt die zu fragen, möchtet ihr lieber hier bleiben oder möchtet ihr lieber dahin gehen? Aber wir haben schon auch den Benefit für die Kinder gesehen, im Sinne von Englisch, also meine Tochter spricht fließend Englisch jetzt, seitdem wir dort sind. Die Kinder sind natürlich viel draußen und denen geht's dort sehr gut. So, aber Sarah wäre jetzt die Einzige gewesen, die, wenn gesagt hätte, also wenn du da hingehen willst, ich mit den Kindern, wir bleiben hier, dann hätte ich gesagt, gut, ich rufe meinen Berater an und sage, kommt für mich nicht in Frage.
Aber gab es denn überhaupt Leute in deinem Umfeld, die gesagt haben, hey, du bist irre, mach das nicht, geh doch zurück nach Lissabon, da hat's dir gefallen, hey, die weiße Stadt, du warst so happy in Lissabon.
Die habe ich dann nicht mit einbezogen davor, sage ich mal. Also es gab danach auf jeden Fall viele, die gesagt haben, warum machst du das? Oder du hast doch schon genügend Geld verdient, warum gehst du jetzt noch extra wegen dem Geld dahin? Wie man ja, keine Ahnung, bei Ronaldo auch, gab es ja auch viele, die das gesagt haben. So, der ist doch schon so reich, warum macht er, kriegt er den Mund nicht voll, so in dem Sinne. Da gab es ja viele Stimmen, aber ich habe ja immer gesehen, so, ich wusste, warum ich diesen Wechsel gerne will und warum ich weiß, dass es mir dort auch besser gehen wird. Und habe ja direkt gespürt, wie losgelöst ich dann auch im Fußball war und alles ging wieder so ein bisschen leichter vonstatten und dann auch das Leben uns einfach gut getan hat. Und deswegen zu dem Nachhinein, das sind ja eh immer dann also ich habe auch ganz viele gehört, die gesagt haben, du hast alles richtig gemacht.
Viele haben ja immer Angst, dann natürlich es wirklich auch durchzuziehen. Weißt du, auf der einen Seite zu sagen, ja, ich mache dies und das, das sagt man relativ einfach, aber es dann auch durchzuziehen. Und natürlich haben viele, in welchem Business es auch immer, natürlich dann Angst vor diesem Kündigungsgespräch, wenn du hingehst zu deinem Arbeitgeber. Wie funktioniert das in deinem Business? Wie funktioniert das in der Bundesliga? Rufst du da den Präsidenten an? Rufst du dann den Trainer an? Triffst du dich mit dem persönlich und sagst, ich muss dir was sagen, ich gehe, oder schreibst du dem eine WhatsApp oder sagst du deinem Berater, ruf da mal an und sag, dass ich weg bin?
Also erstmal kündigen kannst du ja gar nicht, ne? Also im Sinne von, wenn du hast ja normalerweise, mein Vertrag, glaube ich, in Gladbach war bis 2028, also da hätte ich jetzt nicht hingehen können, sagen, ey, mir gefällt's jetzt nicht mehr, ich würde gerne kündigen. Und dann arbeitest du noch 3 Monate oder so, und dann kannst du wieder bei einem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Das würde ja das Fußballbusiness auch, oder das ganze Geschäft würde nicht funktionieren, weil dann kaufst du einen Harry Kane für 100 Millionen und dann ein paar Monate später sagt er, boah, hier in München fühlen wir uns nicht wohl. Ich kündige jetzt und gehe wieder zurück nach England, wo wären die 100 Millionen dann von Bayern so. Sowas wie jetzt bei mir, Es hat sich ja schon rauskristallisiert. Ich habe ja gesagt, ich habe dieses Gespräch geführt. Die wussten, dass da vielleicht ein Angebot kommt. Sie haben trotzdem immer natürlich auch dann ihre Seite, also mit mir gesprochen und gesagt, wir wollen dich eigentlich nicht verkaufen. Und ich dann halt gesagt, ja, aber ich würde diesen Schritt gerne gehen. Und dann musste auch erstmal dann das Angebot auf dem Tisch liegen. Das erste nimmt man in der Regel ja dann auch nicht an. Und da habe ich dann schon nochmal das Gespräch gesucht, auch dem CEO und dem Sportdirektor dann damals, und habe denen halt schon nochmal erklärt, so, weil sie natürlich ein bisschen pokern vielleicht auch wollten, und habe denen dann schon klar gemacht, so, ihr könnt jetzt auch keine utopischen Summen verlangen, weil es ist nicht mehr viel Zeit, weil es war ja dann auch Ende des Transferfensters, da geht es ja dann wirklich um Stunden, dass die Papiere dann da eingereicht sind und alles, und habe dann mit denen halt nochmal ein Gespräch geführt, und da sind wir dann auseinandergegangen. So wusste ich nicht sicher, ob sie das Angebot akzeptieren werden oder nicht. Und dann war es eher so, dass sie mich dann kontaktiert haben, angerufen haben eben und halt gesagt, das funktioniert. Und dann habe ich auch schon von der anderen Seite meine Flüge geschickt bekommen, und dann ging's los, eine große Reise.
Du hast ja sehr offen gesagt im ersten Teil, dass du auch darunter gelitten hast, wie viel Druck auf dich gemacht worden ist, wie Fans auch dich attackiert haben und deine Familie attackiert haben, und du gesagt hast, dass du dir auch Hilfe geholt hast. Viele leben ja in solchen auch teilweise toxischen Arbeitsverhältnissen. Sie sind in Jobs, in denen sie nicht glücklich sind, in Jobs, wo sie runtergemacht werden, wo sie sich nicht entwickeln können. Du hast dich entschieden zu gehen. Ist das auch etwas, was du auch durch deine Therapie gelernt hast, zu sagen, ich muss das Arbeitsumfeld verlassen?
Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz gewesen, auch von meinem Therapeuten, wenn er mir zum Gehen geraten hätte, so in dem Sinne. Ich glaube, das Wichtige oder viel Wichtigere war erstmal, das Ganze aufzuarbeiten und für mich auch in die richtige Balance zu bringen. So habe ich auch in Gladbach dann das Jahr zu Ende spielen können und mir ging es dann wieder gut. Also da war dieser Tiefpunkt, sage ich mal, wo ich mir dann eben auch die Hilfe geholt habe. Und dann hat es natürlich ein bisschen gedauert, um einfach, weil wäre ich dann, hätte ich dann aufgehört oder wäre dann irgendwie weggelaufen, das wäre so ein Fluchtverhalten gewesen. Aber ich habe mich erstmal mit der Sache befasst und auch mich damit befasst, warum hat mich das jetzt in der Zeit auf einmal so verletzt oder mich so auch wirklich angegriffen und warum, und habe mir da diese Fragen erstmal dann mit ihm zusammen aufgearbeitet und auch wieder diese Stärke von mir und diese Ruhe für mich selber auch so gefunden, schon bevor ich weggegangen bin. Und dann, weil ich finde, man sollte nie aus einer Emotion heraus irgendeine Entscheidung so treffen und sagen, okay, das ist jetzt alles Kacke hier und jetzt muss ich weg. So, natürlich gibt es vereinzelte Fälle, wo das vielleicht gut ist, aber ich glaube, man sollte Entscheidungen immer treffen, wenn man selber gerade in einer guten State ist, im guten Mental State, wenn man sich gerade gut fühlt und die Sachen analysiert hat und dann sagt, ich habe das jetzt für mich entschieden, ich würde gerne gehen, zum Beispiel. Und das war eben so bei mir. Also ich habe erstmal das alles aufarbeitet und mir ging es dann auch, ich habe die Saison dann auch, mir ging es okay, also ich war nicht krank oder so. Ich konnte auch teilweise das Ganze genießen und hatte Spaß mit den Jungs und habe mich dann auch darauf ein bisschen konzentriert. Habe aber dann trotzdem nach der Saison und als ich dann auch wusste, wie vielleicht das nächste Jahr so sein wird in Gladbach, habe ich dann für mich entschieden, ich würde gerne einen neuen Schritt gehen, so.
Ja. Du hast gerade Mental State erwähnt. Ist es einfach dich etwas in dem Profifußball, in dem du bist, wo es so High Performance ist, wo es immer um auch Selbstbewusstsein geht, was man auf dem Platz zeigen muss? Und du bist natürlich auch noch der Kapitän der Mannschaft gewesen. Kannst du eigentlich sowas kommunizieren? Wussten eigentlich deine Mitspieler, wusste der Verein, dass du in Therapie bist?
Nee, wussten die nicht. Ich glaube, dass es nach und nach mehr kommt. Wir jetzt zum Beispiel bei uns in Al-Kazir, wir haben einen Psychologen auch dabei. Bei Gladbach, glaube ich, gibt es mittlerweile auch einen. Also ich glaube, es ist schon ein Thema, mit dem sich die Vereine und gerade auch der Fußball da mehr öffnet und mehr befasst. Ich glaube, trotzdem wird es dir immer noch ein Stück weit leider als Schwäche angesehen. Ich habe darüber gesprochen mit ein, zwei Mitspielern, dass die halt auch meine Freunde sind und ich habe auch über die Therapie gemerkt, sage ich mal, dass es mir gut tut, darüber zu reden, weil ich lange das irgendwie in mich reingefressen habe und dann schon gemerkt habe, als ich mich meiner Frau dann so ein bisschen geöffnet habe und so, dass mir das eigentlich gut tut, darüber zu reden und dass es eher ungesund war, wenig darüber zu reden. Aber ja, ich würde mir schon wünschen, dass der Fußball sich da oder das ganze Business, dass man sich da noch mehr öffnet und einfach auch das wirklich ansieht, dass es sowas gibt und dass das wirklich auch viel beeinflussen kann, deine Performance, deine Freude, dein Leben natürlich. Und ich glaube, dass halt, ja, es schon noch viele gibt oder in dem Business viel so ist, dass man den Menschen dahinter ein bisschen vergisst. Gerade so von außen, also dass man sich denkt, der verdient so und so viel Millionen, der hat zu funktionieren, einmal am Wochenende 90 Minuten spielen, da wird der wohl gehen. Was machen die denn unter der Woche? Trainieren die nicht richtig? Es ist schon ein bisschen mehr als das, ne? Und deswegen glaube ich, wäre es schon gut, wenn da noch ein bisschen mehr Verständnis für so mentale Probleme einfach auch eintreten würden.
Aber ich finde das total spannend, weil der Fußball sich das doch schon so lange vornimmt. Immer wieder heißt es doch seit Jahren, ja, der Fußball muss sich öffnen, der Fußball muss da wachsamer sein, der Fußball muss auch Schwäche zulassen, nicht nur Siege zulassen. Ist das alles nur Gerede, Jule? Ändert sich in Wahrheit?
Nee, das ist nicht nur Gerede. Also ich glaube schon, wie gesagt, also wahrscheinlich hat fast jeder Bundesligist jetzt mittlerweile auch psychologische Hilfe oder bietet es an. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube trotzdem, wenn du jetzt mit mentalen Problemen ausfällst, so, sagen wir mal, dir geht's wirklich schlecht und du hast eine Depression oder so und lässt dich krank schreiben und gehst in Therapie und fällst aus. Ich glaube schon, dass danach einen neuen Club zu finden, dass es ein bisschen schwieriger ist. Weil ich sage, oh, pff. Und das ist eigentlich schade. So, weil es heißt ja nicht, dass der, vielleicht hat diese Therapie demjenigen genau gut getan und kam genau zur richtigen Zeit und er ist better than ever. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß total, was du meinst, aber es ist natürlich eine brutale Realität. Ne? Wir wollen alle sagen, ja, wir lassen Schwäche zu, aber am Ende willst du den Stärksten kaufen, den Geilsten kaufen und lässt es dann am Ende doch nicht zu. Das ist ja eine Doppelmoral, die wir aber auch in der Gesellschaft haben, egal in welchem Job. Ist ja nicht nur im Fußball so, ist im normalen Business ja auch so. Wenn du CEO bist einer Company oder du bist Unternehmer, kannst du ja auch nicht wirklich zu schwachen Momenten stehen, sondern musst halt immer Rollenbilder so tun, als wenn du alles im Griff hast, selbstbewusst, easy. Wir machen das zwar immer auf LinkedIn, posten wir, dass wir Verständnis haben. Auf Bühnen, wenn wir auf Stages sind, sagen wir immer, wir haben Verständnis, aber in Wahrheit, brutale Realität ist, wir haben es nicht. Schon krass. Wie war es für dich denn dieser Moment in Gladbach, als sie gewusst haben, okay, du gehst nach Saudi-Arabien? Ist das so, dass sie gesagt haben, ah, jetzt geht er in die Wüste? Oder haben die gesagt, ja toll, das können wir verstehen und lass uns in Kontakt bleiben? Wie ist eigentlich so eine Trennung bei so einem Bundesligisten? Ist das so, dass die einem noch gute Wünsche schicken oder ist dann auch aus und vorbei?
Also es war dann, wie soll ich sagen, einerseits hat sich der Wechsel gezogen, dadurch, es wurde ja schon ständig geschrieben und es war eher so, wann wird es endlich durch sein? Oder es gibt ja dann auch schon mal Medien, die schreiben, der Wechsel ist durch, aber ich wusste dann, es ist noch nicht durch. Deswegen war es so ein längerer Prozess in der Kabine auch, dass die Jungs ja wussten, ich werde wahrscheinlich wechseln und waren auch sehr neugierig, woran hapert's noch und wo geht's denn genau hin und wollten natürlich auch wissen, was verdient man dann da und so weiter. Und dadurch habe ich mich eigentlich schon so ein bisschen öfters verabschiedet. Also ich habe dann gesagt, die Jungs, weil die sind dann zum Spiel auch gefahren, da war ich dann nicht im Kader, weil ja jeder wusste, ich sollte mich jetzt vielleicht nicht mehr verletzen, weil da ein Wechsel ansteht. Und da habe ich gesagt, die Jungs, ich sage euch jetzt mal tschüss, ich weiß nicht, ob ich danach noch da bin oder nicht da bin. Es ist dann durchgegangen, Tag nach dem Spiel. Da konnte ich mich dann persönlich nicht mehr verabschieden in dem Sinne. Habe dann eine lange Nachricht in diesen Team-Chat, sag ich mal, geschrieben. Bin dann geflogen und habe die Jungs jetzt gerade, weil ich ja hier in Düsseldorf bei dem Arzttermin bin ich einmal vorbeigefahren, habe die Jungs alle gesehen. Der Verein hatte mich auch mal gefragt, wann ich denn mal wieder zurück in Deutschland bin, weil sie mich eigentlich noch verabschieden wollten. Das hat jetzt nicht gepasst, gerade weil die Situation in Gladbach, ja, sie stecken noch im Abstiegskampf, so hätte ich jetzt auch nicht gewollt, dann verabschiedet zu werden. Vielleicht passt das an einem, aber ich brauche das auch nicht mehr. Also es war richtig schön, dort ans Gelände zurückzugehen, die Jungs zu sehen, auch so die uns das Frühstück kochen. So, das sind so richtige, die sind Gladbach-Fans seit ever und sind einfach gute Seelen. So, und davon gibt es sehr viele in diesem Club. Und das war richtig schön, die zu sehen und auch da unten rein zu marschieren, den Jungs viel Glück zu wünschen, aber selber jetzt nichts damit zu tun zu haben.
Aber habe ich das richtig verstanden, Jule? Die Jungs wollen dann schon wissen, wie es funktioniert und sagen, hey, wie viel kann man da verdienen, Jule? Sagst du, wie viel kann man verdienen? Und du sagst du, hey Leute, 21 Millionen. Und zwar netto, Leute. Das kommt netto.
Das habe ich natürlich niemandem gesagt. Ich habe denen halt gesagt, ja, das ist gut, dass man gut dort verdient. Das wissen die natürlich auch. Und habe so, sagen wir mal, meinen besten Jungs dann schon so eine Richtung gegeben. Und dann, als dies da rauskam mit diesen Zahlen, ob die jetzt stimmen oder nicht, haben wir natürlich dann viele geschrieben, Alter, was und sowas, ja.
Und gibt's dann auch so Direct Messages, hey, ich will auch weg, kannst du ein Wort für mich einlegen? Kannst du dich einen Club fragen, ob wir noch jemanden brauchen?
100%, also sowas haben viele mir geschrieben, so hey, ich würde es für weniger, für das und das auch machen oder falls die da jemanden suchen, aber nicht nur Spieler, gibt's auch, ich habe ein großes Netzwerk mittlerweile an Physios, die ich noch kenne, von Benfica, von 60 München, von Dortmund, von jetzt Gladbach oder Fitnesstrainer oder was auch immer, die dann schreiben, ey, wenn die da jemanden suchen, gib mir mal Bescheid, so.
Was ich an Social Media natürlich so positiv finde, wir haben darüber geredet, was natürlich so der negative Impact ist, dass du eben Hate bekommst, Beleidigung bekommst. Aber das Schöne ist natürlich, dass man auch einen teilweise super spannenden Einblick bekommt. Und bei euch, bei eurem Umzug, war das total spannend zu sehen, auch bei deiner Frau auf dem Instagram bei Sarah, dass ich immer gedacht habe, ja, wenn so Fußballprofis umziehen, die kümmern sich um gar nichts, die steigen einfach ins Flugzeug und kommen dann da an und dann ist alles fertig. Und dann habe ich aber die Insta-Stories von Sarah gesehen und dachte irgendwie, das ist so krass, das ist so wie bei jedem normal, so wie ich das auch erlebt habe, bin ja auch ein paar Mal umgezogen, habe mal in New York gelebt, bin mit der Familie hingezogen und zurückgezogen und bei euch plötzlich so the same, selber mit den Kindern, nachts im Flugzeug, nicht geschlafen und dann der erste Weg in Saudi-Arabien erstmal richtig schön zu Ikea, wo ich dachte, ich wusste gar nicht, dass es in Saudi-Arabien überhaupt Ikea gibt und dann mit all den Tüten, ja, und sie sagt, ja, wir brauchen alles, ne, und dann kommst du mit 100 Ikea-Tüten und kommst nach Hause und packst das in die Waschmaschine und ich fand, das war so herrlich normal, ich habe mir das so ganz anders vorgestellt.
Ja, also die organisieren natürlich schon vieles, aber wir haben irgendwie gedacht, wir wussten, wie das Haus aussieht und wir sind auch das erste Mal direkt in ein Haus dann gezogen. Also sonst bei den Wechseln bist du dann erstmal im Hotel und suchst dir dann was, aber ich habe das ja schon gesehen gehabt beim Medizincheck und habe da dann zugesagt für dieses Haus und dann bin ich nach Hause, hatte natürlich Sarah Videos geschickt, deswegen wussten wir, da sind Möbel drin, weil wäre jetzt auch schwierig, die Möbel irgendwie aus Deutschland mit rüberzubringen. Aber wir dachten irgendwie auch, da ist Besteck und so weiter und ja, dann war sie da, wir kamen mit den Kindern an, die hatten Hunger, wir hatten ja gar nichts zu Hause, es war irgendwie alles Chaos, die wollten uns nochmal dieses Haus zeigen und wir konnten dann auch sagen, wollen wir diese Möbel drin haben oder raus haben und Sarah so, ich muss jetzt erstmal los, wir haben kein Besteck, gar nichts, dann haben wir so Besteck erstmal schnell geholt beim Supermarkt, irgendwie Nudeln gekocht für die Kinder und so. Das war schon, und dann musste sie zu Ikea, aber wir hatten auch keine Handtücher, das Ganze hatten wir halt nicht. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, weil dadurch musste sie direkt Auto fahren dort und ja, sonst hätte sie vielleicht am Anfang hätte sie gesagt, boah, ich traue mich da nicht Auto fahren, weil die fahren natürlich schon, also so, du musst da selber auch ein bisschen dreist sein, sonst kommst du, sag ich mal, da lässt dich jetzt keiner rein, wenn du den Blinker reinmachst, wo du dann so machst, sondern du musst dich schon, musst schon dreist sein und sie musste dann direkt Auto fahren, das war dann gut, so ist die Angst dann davor weggefallen.
Ja. Erzähl uns mal bitte, wie du da lebst. Das ist eine Küstenstadt am Persischen Golf. Al-Kubar heißt die. 375.000 Menschen leben da und wenn ich es auf Instagram sehe, wohnt ihr direkt am Strand.
Ja, es ist tatsächlich so. Also wir können es manchmal auch nicht richtig glauben und sagen, hättest du jemals gedacht, dass wir so nah am Strand leben? Weil wir wirklich, also von unserem Haus die Terrasse rausgehen und 15, 20 Meter gehen und da ist Sand, der Strand. Und das ist quasi so eine gated community, wo es eben verschiedene Pools auch gibt. Es gibt ein Café, Paddle Tennis, Gym und so weiter, wo wir uns gerne aufhalten in dem Compound, sage ich mal. Aber wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wir auch offen sind, dann auch wirklich die Kultur kennenzulernen. Also wir sind schon viel auch dann in der Stadt oder am Corniche heißt das. Das ist dann so eine Strandpromenade dort. Ich war auch mit meinen Saudi-Mitspielern schon mehrmals essen, dann in so richtig traditionellen saudischen Restaurants und so. Also wir gehen schon mit offenen Augen durch die Gegend. Also wir wissen schon, dass dort in diesem Compound ist natürlich irgendwie, wie andere Leute jetzt sagen würden, eine Bubble. So, weil es ist wirklich sehr schön, es ist sehr sicher, ist es generell in dem Land, aber natürlich in diesem Compound nochmal mit eben Schranke zum Reinfahren und so. Und trotzdem wollen wir dann auch immer das wirkliche Leben dort erleben. Also deswegen sind wir auch viel dann eben unterwegs. Sind auch schon einfach in die Wüste reingefahren und haben uns aufs Dach gesetzt, Picknick gegessen und Musik angemacht und so. Also ja,
Ich habe das Video gesehen. Warum habt ihr alle geschrien? Ihr habt alle da gestanden, du mit deiner Frau und den beiden Kindern, und ihr habt geschrien, in die Wüste geschrien.
Ja, weil, also ich habe das schon öfters mal gemacht, auch mit meiner Mutter, wenn man an so Aussichtspunkten ist und einfach, weiß ich nicht, dort ging der Wind, es war gefühlt, ja, uns hat niemand gehört, als wir da rausgeschrien. Aber was tut? Hast du noch nie ausprobiert, einfach mal rauszuschreien?
Muss ich mal versuchen,
das tut schon gut.
Ich laufe ja hin und wieder Marathon, und ich habe mir das so angewöhnt, manchmal so das beim Marathontraining zu machen, dass ich dann einfach mal schreie. Ja, das tut gut, aber ich habe es noch nicht in der Wüste gemacht.
Ja. Also es hat sich, keine Ahnung, hat sich für mich angeboten. Es war ja, glaube ich, war das Neujahr oder es war um da rum. Und dann habe ich so gesagt, komm, lass mal rausschreien und keine Ahnung, mit den Kindern zusammen, hat gut getan.
Aber Jule, das war ein glücklicher Moment. Du hast nicht etwa, ich weiß nicht, ob man es sagen darf hier oft, du hast nicht fuck.
Nein. Wir waren einfach so, war gut. Sollte jeder mal ausprobieren, manchmal, ehrlich.
Okay, also, guter Tipp hier an alle aus der Tomorrow Community. Einfach mal schreien, einfach mal
raus. Vielleicht nicht in der Innenstadt und inzwischen 1000 Menschen, aber wenn man irgendwo ist, so, warum nicht?
Was ich bei deiner Karriere halt spannend finde, und deshalb auch die Frage, wenn du so eine Veränderung machst und du hast es ja einfach durchgezogen, du hast nicht geredet, sondern du hast diesen Jobwechsel gemacht, den krassen Jobwechsel. Man hat natürlich immer einen Traum und denkt, oh, ich stelle mir das schon mal vor, ich sehe mich da schon mal, wie das da wohl ist, und dann kommt man irgendwann an und trifft die Realität. Was ist so für dich der Unterschied, den du so wahrgenommen hast zwischen deinem Traum, den du hattest, als du dir das aus Deutschland alles vorgestellt hattest, und dann bist du da und lebst in der Realität? Gab es da einen großen Unterschied?
Ich glaube eher andersrum. Ich glaube, ich habe es mir schlechter vorgestellt, als es dann wirklich war. Also es war nicht so, dass ich mir das vorgestellt habe wie ein Traum und da wird alles toll sein. Also ich wusste... Ich bin ja einmal dann hingeflogen, als ich eben die Entscheidung getroffen habe, und ich konnte mir vorstellen, wie wir da vielleicht leben in diesem Compound, aber ich hatte noch keine so richtige Vorstellung, wie es dann wirklich dort ist, auch zu leben. Und man hatte ja eben auch durch schon noch das deutsche Medienbild und mit Sicherheit auch durch die Vergangenheit und so, hatte man jetzt auch eher Vorurteile dem Land gegenüber. Und dadurch, das meinte ich mit diesem, wurden wir eigentlich mehr überrascht. Also wir haben es sehr genossen, dann dort anzukommen, in diesem Compound zum Beispiel auch. Natürlich, da sind viele Europäer oder Expats, nennt man die ja, die halt sehr offen sind, weil alle irgendwie dort ja auch, alle haben mal ihre Komfortzone verlassen, sage ich mal, sind dort hingegangen, aus beruflichen Gründen meistens. Und so connectet man einfach schnell. Also, hey, wo kommt ihr her? Keine Ahnung. Wir wurden, glaube ich, am zweiten Abend irgendwie zum Grillen eingeladen und haben die Leute da einfach so kennengelernt. Und genauso war es aber auch, als wir in die Stadt gegangen sind, und man sieht uns ja irgendwie auch an, dann am Anfang, wir waren ein bisschen lost. Wo geht man da hin? Dort gab es jetzt nicht so diese Innenstadt, sondern da gibt's mehr so City Centers, natürlich auch Malls, aber dann auch so City Walks. Das sind dann so, das kann ich schwer erklären, es sind so mehrere Häuser so auseinander, in der Mitte ist vielleicht ein Brunnen gebaut und es sieht schön aus, aber es ist halt nicht so, komm, wir gehen mal in die Innenstadt und laufen dann so die ganze Maximilianstraße oder keine Ahnung, wie ich es jetzt in München kenne, entlang. Und so wollten wir aber das auch alles kennenlernen und haben dann auch, sind auch relativ schnell mit, keine Ahnung, mit verschleierten Frauen zum Beispiel in Berührung gekommen. Ich habe gedacht, bevor ich da hingegangen bin, weiß ich jetzt nicht, darf ich denen in die Augen schauen, also war da so, ich weiß nicht so recht, wie das abläuft. Und wir saßen dann in einem Café und dann kamen drei verschleierte Frauen zu uns. Also dort gibt es alles, ne? Also es gibt welche, die sind ein bisschen verschleiert. Es gibt welche, die haben komplett die Haare offen und sind sehr europäisch angezogen. Also es gibt so sowohl als auch. Und dann kamen eben drei verschleierte Frauen zu uns an den Tisch, zu meiner Frau und mir, und haben gesagt, wo kommt ihr her und so, wir haben euch gesehen und spielst du Fußball? Und ich so, ja, und ja, wir kennen die Liga, und waren so sehr, sehr offen einfach und haben sich mit uns unterhalten und haben meiner Frau dann auch ihre Nummer gegeben, falls sie irgendwie Hilfe braucht, die ist neu angekommen, wie spannend. Und also das meine ich mit so Überraschungsmomenten, zu denen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das überall so ist und dass alle mega offen sind, aber so das, was ich bisher wahrnehmen kann, und solche Momente überraschen mich dann halt, weil ich irgendwie aus diesem Gefühl von Deutschland gedacht habe, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht darf ich diesen Frauen gar nicht in die Augen schauen. So, verstehst du, wie ich meine?
Verstehe ich. Ja. Was ich bei dir toll finde, wie schnell du das immer adaptierst. Das war schon in Portugal so, in Lissabon. Du hast Portugiesisch gelernt und hast sofort versucht, da eben Landessprache zu sprechen. Und ich habe jetzt natürlich auf Insta gesehen, dass du auch das traditionelle Gewand trägst, das Männer tragen in Saudi-Arabien. Thaub heißt es, glaube ich. Und dass du das trägst. Und das trägt man auch, habe ich gelesen, aus Respekt. Und um Identität zu zeigen, ist dir das wichtig gewesen, dass du das gleich so auch annimmst? Und hast du die Sprache schon gelernt?
Also, um das mal vorneweg zu sagen, ich trage dieses Gewand nicht jeden Tag, ne? Also, ich laufe da so rum wie jetzt auch. Und die zweite Frage gleich mal weg zu, ich kann kein Arabisch. Ich kann halt so ein bisschen Späße machen, sage ich mal, mit meinen Mitspielern. Also ich kann sagen, wie geht's dir? Alles fit? Wie geht's der Familie? Kann natürlich auch die ein, zwei nicht so schönen Sachen, die man dann mal auf dem Feld hört. Das war ja in Portugal dasselbe, da lernst du das ganz schnell. Aber mir ging's darum, also ich komme in dieses Land und ich verdiene Geld in dem Land und für mich ist, ich bin einfach kein Mensch, der sagt, für mich ist das jetzt Job. Ich bleib meine 2 Jahre, die ich dort Vertrag habe, in diesem Compound, gehe nur zum Training, bin wieder im Compound, bin nur mit Europäern oder Amerikanern, Australiern, was auch immer. Und dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland und habe da mein Geld verdient und das war's. So, ich will ja das Land und auch meine Mitspieler kennenlernen und habe ein richtig gutes Verhältnis eben auch zu meinen saudischen Mitspielern so und ich glaube, die schätzen das auch, dass ich Interesse habe an diesen ganzen Sachen und will auch wissen, wie ist das hier zu leben und wie ist das, wenn ihr euch in einer großen Familienfeier trefft, sind dann die Frauen, die Männer getrennt oder ihr trinkt alle keinen Alkohol, also dort gibt's ja auch keinen Alkohol, was macht ihr dann? Die gehen halt ins Café, es gehen immer ins Café und bis tief in die Nacht oder fahren in die Wüste, nehmen einen Kaffee mit, setzen sich dahin. So, mich interessiert sowas einfach und ich will ja diese Kultur auch kennenlernen. Deswegen, natürlich ist es nicht der Hauptgrund, warum ich jetzt dahin gehe, aber ich will ja trotzdem die Menschen kennenlernen und verstehen können und deswegen bin ich dann auch relativ früh mit einem meiner saudischen Mitspieler, habe ich gesagt, ey, ich will sowas auch haben und so. Oder darf man das überhaupt tragen? Habe mich dann eben auch bei ihm erkundigt und so. Und dann hat er so gesagt, du musst das nicht tragen, aber natürlich finden die das extrem respektvoll, wenn ich mal das anziehe oder damit mal komme. Und dann habe ich mir das eben da mit ihm zusammen. Dann gibt's da die ganzen Stoffe und habe mir das dann da eben schneidern lassen. Und als ich dann da einmal damit gekommen bin oder dann auch mit meiner Frau mal ins Restaurant damit gegangen bin, dann sind die Leute halt so, wow, mashallah, und freuen sich halt einfach, ja.
Wahnsinn. Jetzt seid ihr so gut angekommen, hat alles funktioniert, ihr seid mit der Familie angekommen, habt Freunde gefunden, habt euch eingelebt, richtig eingekleidet, Fußball läuft, du wirst Spieler des Monats, alles ist happy und dann kommt einfach Krieg. Ich meine, das Irre ist ja auch noch, ihr wohnt traumhaft schön. Ihr wohnt aber einfach mal am Persischen Golf und wer das nicht weiß aus der Tomorrow Community, einfach mal kurz bei Google Maps gucken. Ihr wohnt genau da, wo gerade der Krieg ist. Ihr könnt praktisch raufgucken, ihr könnt direkt auf den Iran gucken und ihr wohnt ungefähr 200 Kilometer entfernt von der Straße von Hormuz, über die alle im Moment reden, weil da kein Schiff durchkommt, weil das ganze Erdöl da nicht mehr durch diese Meerenge kommt. Bitte, Jule, wie habt ihr das erlebt? Wie erlebt ihr diesen Krieg?
Ja, erstmal kam das dadurch, dass ich jetzt auch politisch mich nicht mega immer informiere über alles, was ich eh nicht beeinflussen kann, sage ich jetzt mal, kam es sehr plötzlich, dass das so losging dort und natürlich am Anfang ist man dann ein bisschen überfordert und denkt sich, okay, das ist jetzt aber schon nah und man hört irgendwie von ersten Interceptions und dann auch eben den Angriffen und dann hat man natürlich angefangen, sich viel mehr darüber zu informieren und natürlich auch mit der Club hat uns dann auch ein bisschen informiert, was da gerade so passiert und dass wir aber in Sicherheit sind und trotzdem ist man natürlich gerade als Deutscher, wo man jetzt oder aus Europäer, wo man jetzt damit eigentlich wenig zu tun hatte mit Krieg und was das auch wirklich bedeutet und so, waren wir erstmal aufgeregt und haben dann schon mal gesagt, was machen wir jetzt oder denkst du, das eskaliert oder nicht? Und haben dann auch, der Verein hat dann auch mit die Entscheidung getroffen, die Familien erstmal nach Hause zu fliegen. Und sie sind dann erstmal zurück, also nach Europa geflogen. Ich muss sagen, am Anfang hat man irgendwie so krasse Vorstellungen gehabt, jetzt, dass bei uns in Saudi auch jetzt irgendwie richtig viel sein wird. Glücklicherweise waren mal Alarme nachts und es gab auch Interceptions, viele natürlich, aber jetzt nichts, wo ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt in Gefahr, sag ich mal. Ja, und trotzdem bist du natürlich viel am Nachrichten checken und den Club fragen, was passiert da, weil es natürlich schon nah ist auf jeden Fall.
Wie muss ich mir das vorstellen bei euch? Ihr habt dieses traumhafte Haus nur mit dem Blick auf den Persischen Golf, aber wenn ihr rausguckt, seht ihr da jetzt Kriegsschiffe bei euch im Wasser? Seht ihr da Drohnen? Sind da Kampfflugzeuge, die ihr seht? Wie erlebst du das, wenn du morgens die Vorhänge aufziehst und in deine Welt schaust?
Also tagsüber sieht man also nichts, da mache ich den Vorhang auf und sehe das Meer und sehe die Brücke von Bahrain, wo es nach Bahrain rüber geht. Meistens ist das dann so gegen Abend, also wenn ich dann Richtung Schlafen gegangen bin, dann hört man mal ein paar Flugzeuge. Ich habe jetzt kein Kampfschiff oder irgendwas gesehen. Ich persönlich habe auch keine Interception in dem Sinne gesehen. Es gab mal Nächte, wo du dann eben den Alarm bekommen hast, da stehst du dann natürlich auf und denkst dir, oh, was passiert jetzt? Und dann kam aber auch immer relativ schnell die Nachricht, der Alarm wurde jetzt intercepted. Der Missile wurde intercepted oder die Drohne, ja.
Wie gehst
aber du denn? Bist dann natürlich beim ersten Mal, wo das passiert, bist du so, was passiert jetzt hier? Und da guckst dann vielleicht auch raus und keine Ahnung. Aber wirklich, am Ende habe ich den Alarm ausgemacht, damit ich einfach geschlafen habe.
Aber bitte, ich meine, du bist auch Familienvater, du hast deine Frau, ihr seid da und du hast deinen Job und dann guckt ihr raus und normalerweise steht man am Strand und sagt, guck mal, da ist ein schöner Vogel, guck mal, da ist ein süßer Fisch und dann steht ihr da und sagt, guck mal, das ist eine Missiles, das ist eine Drohne.
Also ich habe keine gesehen, ne? Also wir haben alle keine gesehen, aber natürlich ist das ein ungutes Gefühl auch zu oder gewusst zu haben, dass da das Ganze passiert auch in der Region und hatte natürlich Respekt davor, wie wird sich das Ganze entwickeln. Tom, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Das ist scheiße, ja. Das ist echt scheiße.
Aber was heißt das für dich? Hast du Angst?
Ich habe keine Angst jetzt Saudi-Arabien hat eigentlich alles abgewehrt, was quasi in den Luftraum geflogen ist. Es gab nichts, das quasi durchgekommen ist und der Verein und hat ja auch Kontakt mit dem Königshaus und mit den Ministern, sage ich mal. Also wir wurden ja über die Liga auch immer informiert, wie die Situation ist und hatten immer das Gefühl, dass wir sicher sind. Also dass ich glaube schon, dass denen die Sicherheit der Menschen dort einfach extrem wichtig sind und wir sind ja jetzt nicht Hauptangriffspunkt so in dem Sinne. Natürlich ist es trotzdem ein komisches Gefühl, dass sowas überhaupt intercepted werden muss, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst um mein Leben habe oder so oder hatte.
Das heißt, du hast nicht die Situation gehabt, wo du gesagt hast, ich pack meine Fußballschuhe und ich flieg zurück nach Deutschland oder nach Portugal oder ganz weit weg, sondern du bist da geblieben.
Ich bin da geblieben. Wir hatten einmal, da war Länderspielpause, da haben wir ein paar Tage länger frei bekommen und da bin ich mit meiner Frau nach Lissabon geflogen und haben da ein paar Tage verbracht. Zu der Zeit war dann auch ein bisschen mehr los so in unserer Region und als wir dann wieder zurückkamen, war eigentlich dann relativ schnell dieser Waffenstillstand, dieses Ceasefire, das jetzt seitdem ist. Und für mich geht's ja jetzt dann auch wieder zurück.
Aber spürst du schon irgendeinen auch Business Impact, weil es gibt ja diesen Public Investment Fonds in Saudi-Arabien, der eben alles finanziert, den ganzen Aufbau des Sportbusinesses, verwaltet ein Gesamtvermögen von 925 Milliarden, bezahlt halt die ganzen Vereine und macht es möglich, dass Menschen wie Cristiano Ronaldo da eben auch 200 Millionen im Jahr verdienen können, baut Science-Fiction-Städte, habe ich gerade gesehen, baut eine Skianlage in der Wüste. Also es wird alles gebaut, um irgendwie die Zukunft von Saudi-Arabien zu bauen. Aber was jetzt zu lesen war, war ja, durch diese Drohnenangriffe wurden auch Ölfelder offenbar von Saudi-Arabien getroffen, dass jetzt auch dieser Fonds sparen muss, dass irgendwie die Wirtschaftsleistung dadurch um ein Drittel runtergegangen ist und dass jetzt angefangen wird, erste Sportbusinesses auch in Frage zu stellen. Also das Erste, was gestrichen werden soll, ist wahrscheinlich dieses Golfinvestment mit dieser Golfliga von 5 Milliarden, was gestrichen wird. Und es wird auch überlegt, in das Fußballbusiness weniger zu investieren. Nicht mehr zu sagen, ja, Geld spielt hier keine Rolle, sondern eben gezielter zu investieren. Ist das etwas, was du schon spürst? Ist das schon Thema oder geht das bei dir komplett noch vorbei?
Naja, also davon habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ich glaube, dieser Investmentfonds, der ist ja an den vier größten Vereinen, sind, glaube ich, von, also PIF-Clubs, das ist ja Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli und Al-Ittihad. Wir sind ja von Aramco, also unser Verein gehört Aramco, der größten Ölfirma der Welt. Und deswegen haben wir mit dem Fonds, glaube ich, nichts zu tun, oder? Also ich kann es dir gar nicht mal genau sagen. Wir haben jetzt natürlich an unserem Daily Business keine Veränderung gesehen, also dass wir jetzt, weiß ich nicht, mit Linienflug dann zum Spiel geflogen sind oder irgendwelche Sparmaßnahmen getroffen wurden, auch am Spieltag oder so. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn das Ganze noch mehr eskalieren würde oder noch Jahre dauern würde, ob das dann vielleicht auch einen Impact hat an also in die Region, an die Liga. Ist schwierig zu, ich glaube, das kann niemand so richtig sagen. Aber ich habe jetzt von mir noch nichts wahrgenommen, dass das jetzt irgendwas verändert hätte.
Aber das heißt für dich auch auf jeden Fall, du bist jetzt hier in Düsseldorf, wir sitzen hier gerade im Steigenberger Icon Park Hotel, ganz entspannt, Düsseldorf, Königsallee 1A, beste Adresse, aber du bist hier in ärztlicher Behandlung. Wenn du wieder fit bist, fliegst du zurück?
Nee, ich fliege jetzt übermorgen wieder zurück. Ich habe jetzt morgen nochmal den Arzttermin, um das zu checken, und dann geht's für mich wieder zurück und ich mache meine Reha dort.
Egal wie die Weltlage ist, wie die Kriegslage ist, du sagst, das ist für dich Business und du hast einen Vertrag und den erfüllst du.
Nee, also auch meine Family will hin, meine Kinder wollen hin, die haben da ihre Schule, ihren Kindergarten, das geht alles wieder weiter. Natürlich, wenn das jetzt irgendwie richtig bedrohlich werden würde, dann würde natürlich der Verein auch dafür sorgen, dann würde die Liga auch gestoppt werden und dann würden wir alle rausgeflogen werden jetzt in dem Sinne, aber unser Leben findet ja dort statt, also im Endeffekt, also die Kinder würden ihre Schule vermissen, ihren Kindergarten vermissen, ihre Freunde, und meine Frau will auch gerne, also dass wir hinfliegen, die sind jetzt mit mir hier, aber wir fliegen dann alle wieder zurück.
Wow, das heißt, ihr habt schon so dieses Gefühl von zu Hause, dass ihr im Grunde genommen, wenn du nach Saudi-Arabien fliegst, sagt ihr, ja, wir fliegen nach Hause.
Ja, natürlich. Für mich ist ja so, ich habe eigentlich seit Jahren kein richtiges Zuhause in dem Sinne. Das ist ja immer zu Hause auf Zeit. Also das war es in Gladbach, das war es in Lissabon. Natürlich kann ich mir jetzt eher vorstellen, vielleicht nach meiner Karriere in Lissabon zu leben, als jetzt in Mönchengladbach oder auch in Dortmund so. Aber aktuell ist ja unser Leben dort und fühlt sich für uns zu Hause, also wenn du meine Kinder fragst, ist zu Hause Saudi-Arabien, so im Moment, ne? Und deswegen, wenn jetzt, werden wir zusammen zurückfliegen.
Was sind deine Zukunftspläne, die du hast? Du hast den Vertrag jetzt bis 2027, das ist noch eine Weile. Was ist so dein Ziel? Hast du schon eins, was darüber hinausgeht?
Ich fange gerade an, mir Gedanken zu machen für danach auch so. Ich meine, jetzt bin ich 30, so, jetzt habe ich diese, gehöre ich schon zu den älteren Spielern. Ich habe jetzt gerade mit der UEFA so ein Zertifikat angefangen für Sportmanagement. Einfach nur mal jetzt mich da einzulesen und einfach auch so dieses Zertifikat will ich gerne abschließen, um so einen Überblick zu bekommen über die Fußballwelt. So, was könnte mir Spaß machen? Aber ich bin so offen für so vieles. Auch es muss gar nichts mit Fußball zu tun haben. So, ich komme natürlich in Immobilien durch die Investments, die ich schon so gemacht habe. Habe auch mich mit Startups befasst. Also ich kann ja noch gar nicht sagen, was ich genau danach machen werde. Ich kann ja auch noch nicht sagen, wo ich genau leben werde. So, aber es beunruhigt mich nicht, sondern ich finde es eher spannend, noch nicht genau zu wissen, wo werde ich sein und auch nicht zu wissen, wie lange werde ich noch spielen. Also ich glaube, rein körperlich könnte ich schon noch einige Jahre spielen, aber ich glaube eher, dass bei mir so der Punkt vielleicht dann mal kommt, wo ich sage, für mich ist jetzt gut. So.
Ich habe noch zwei Business-Fragen, Jule. Das erste ist, du lebst ja sehr international. Du hast in Lissabon schon gelebt und jetzt bist du in Saudi-Arabien. Hat sich eigentlich durch deine Zeit, die du so im Ausland verbringst und gerade jetzt nochmal in einer ganz anderen Kultur, hat sich eigentlich dein Blick auf die Welt und natürlich auch dein Blick auf Deutschland verändert?
Ja, schon ein Stück weit. Also, aber eher auf mich bezogen, so dass ich sage, ich glaube, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in Deutschland nach meiner Kehre zu leben, so, weil ich schöneres Wetter will auch, ne? Aber ich finde, man merkt schon über die letzten Jahre also es ist schon eine Negativität, die auch so in Deutschland sitzt. Also ich weiß nicht, ob das nur an dem Wetter liegt in Lissabon. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch die Mentalität, aber dort hast du irgendwie schon ein wärmeres Gefühl als jetzt in Deutschland auch von den Menschen. Weißt du, wie ich meine? Also ich bin jetzt Straßenbahn gefahren die letzten zwei Tage mit meinen Töchtern, weil es kürzer war, mit der Straßenbahn zu fahren und da mal so ein Lächeln zu bekommen für ein Kind, das irgendwie Hallo sagt oder so, ist in Deutschland gar nicht so leicht. Und das finde ich halt schade. Und ja.
Spürst du hier in Deutschland, wenn du jetzt zum Arztbesuch hierher kommst, mehr Negativität, als du in Saudi-Arabien hast? Ist Saudi-Arabien positiver? Sind die Menschen da positiver?
Das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil die sind natürlich zu mir sehr freundlich. Ne? Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das überall dort ist. Gar keine Frage. Aber wo sie uns auf jeden Fall meilenweit voraus sind, ist so Digitalisierung, ist also keine Ahnung, da machst du einen Bluttest und fährst nach Hause und hast die Ergebnisse digital auf deinem Handy so. Und in Deutschland wartest du 6 Monate auf dein MRT. Also ich meine, es ist gar nicht nur bei mir bezogen, sondern ich krieg das ja auch mit von anderen Leuten. Und das sind so Sachen, glaube ich, wo Deutschland schon hinterherhinkt. Ja. Aber ich will jetzt gar kein Deutschland-Bashing machen, ne? Es gibt auch viele Sachen, die in Deutschland einfach gut sind.
Ja, ganz offenbar die medizinische Abteilung. Deshalb bist du ja auch unter anderem hier. Aber nein, Negativität ist natürlich da. Das ist spürbar in Deutschland. Das ist vielleicht ganz gut, dass du mit deiner Family weg bist, das nicht so jeden Tag spürst. Aber klar, Wirtschaft geht es nicht gut in Deutschland. Es ist eine unglaubliche Negativität da. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für Deutschland, mal wieder Erfolg zu haben, an Erfolg auch zu glauben und wieder positiv zu werden. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig für dieses Land. Und ich glaube, positiv zu werden schafft man auch, indem man einfach auch sagt, okay, wenn die Welt sich verändert, wie finde ich meinen Platz? Und ich finde, dass du einfach ein ganz tolles Beispiel dafür bist, Jude, dass du dich einfach neu erfindest. Du hast eine Jobsituation in Mönchengladbach gehabt, wo du sagst, die fühlt sich für dich nicht richtig an. Du hast sie gelöst und bist bereit gewesen, so einen radikalen Business-Move zu machen. Und das Zweite zeigt ja auch, wie sich so ein Business selbst wie Fußball verändert. Ich meine, Fußball war wahrscheinlich, als du angefangen hast, war wahrscheinlich Bundesliga das Größte, was du dir vorstellen konntest. Dann hast du wahrscheinlich irgendwann gesehen, wow, es gibt ja noch eine Liga in England, in Spanien, in Italien, in Portugal. Und jetzt siehst du aber, ja, es gibt auch ein neues Fußball-Business in Amerika beispielsweise und eben auch in Saudi-Arabien. Das heißt doch aber auch vom Learning in diesem Sportbusiness, es
verändert sich so viel und du kannst dich am Ende des Tages auch als Bundesliga nicht ausruhen, sondern du musst auch gucken, als System Bundesliga, wow, genau wie in der Autoindustrie, wo du siehst, plötzlich kommen krasse Modelle aus China, siehst du plötzlich, da kommt Wettbewerb, der Spieler wechselt nicht mehr von Bundesliga-Verein A zu B, sondern geht einfach mal eben zack nach Saudi-Arabien.
Ja.
Was ist das? Wie siehst du diese Veränderung im Sportbusiness? Glaubst du, das wird sich noch viel radikaler, viel mehr verändern in den nächsten Jahren?
Ja, also ich glaube, dass man ja schon so ein Stück weit sieht, dass es schwieriger wird, mit der Premier League mitzuhalten. Und damit meine ich jetzt nicht qualitativ im Sinne Bayern zum Beispiel ist jetzt in der Champions League, also auf einem richtig, richtig guten Weg und es ist eigentlich nur noch Arsenal auch aus der englischen Liga. Da waren früher mal im Halbfinale drei englische Mannschaften. Aber ich meine mit dieser finanziellen Wucht, die sie einfach mitbringen. Also Bayern wird immer oder auch mal Dortmund oder Freiburg jetzt in der Euroleague. Also werden immer wieder gute Mannschaften haben, die dann auch was reißen können. Aber du wirst immer deine besten Spieler verlieren in diese Liga. Also da siehst du ja schon, dass da einfach so viel Geld über diese Fernsehgelder sind, die wir mit Deutschland gar nicht, also in keiner Weise mehr ausgleichen können. So, und dort gibt's Investoren und ich glaube, dass es schon eine Gefahr ist, dass du halt bis auf Bayern vielleicht alle anderen Teams ab einem gewissen Gebot halt die Spieler verlieren werden in diese Richtung. Und ich glaube, dass es schwierig ist, ohne jegliche Investoren da mitzuhalten.
Ja, guter Punkt. Ja, ich glaube, im Sport, im Fußball, in der Bundesliga ist es genauso wie in der Industrie. Das dreht sich nicht alles um die Bundesliga, es dreht sich nicht alles um die deutsche Wirtschaft, sondern hey, die Welt ist echt wach. Ja. Und es gibt viele Länder, die auch einfach Hunger haben. Meine letzte Frage, Jule, weil ich das einfach spannend finde, dass du dich getraut hast, diesen Move zu machen. Und wer jetzt zugehört hat in diesem Podcast und sagt, Mensch, ich habe auch so einen Traum, mal was ganz anderes zu machen, eben nicht nur in den nächsten Ort zu ziehen, in die nächste Stadt zu gehen, sondern einfach auch für mein Business, für meine Karriere mal einen richtig krassen Move zu gehen. Und auch nicht unbedingt in so, ja klar, London, New York, Los Angeles, Shanghai, name it, sondern mal ganz woanders. Was wäre so dein Rat an jemanden jetzt aus der Tomorrow Community, der zuhört und sagt, ich würde auch sowas machen, aber ja, trau mich vielleicht noch nicht. Was wäre dein Rat an ihn?
Machen. Also natürlich, gewisse Sachen muss man sich überlegen und man hat vielleicht auch Respekt davor, aber ich glaube, dass wenn du in dir spürst, dass du eigentlich Lust hast auf so ein Abenteuer oder auf so einen ganz Neuanfang oder auf diesen großen Schritt, dann wirst du es auch nicht bereuen, den gemacht zu haben, sondern wirst es dann eher in der Jahre mittragen und dir denken, oh, hätte ich es doch mal gemacht, oder dann kommt vielleicht diese Möglichkeit nicht mehr oder man bereut es dann. Ich glaube, man wird es nicht bereuen, es gemacht zu haben, weil irgendwas wirst du immer lernen von so einem großen Schritt. Also auch wenn du dort bist und dann feststellst, was für Sachen dir zu Hause besser gefallen haben, ist einfach nur mal das Beispiel. Dann hast du ja trotzdem was gelernt. Weißt du, dann warst du mal weg, um zu sehen, was eigentlich gut zu Hause oder was schätze ich eigentlich mehr in dem Job, wo ich oder in dem Ort, wo ich davor war. Aber für mich hat es immer meinen Horizont erweitert, hat es immer mich irgendwie für neue Dinge, also konnte ich mich beeindrucken. Neue Leute habe ich kennengelernt, Netzwerk im Ausland, also so viele Menschen getroffen, die ich sonst niemals getroffen hätte. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn man dieses Gefühl hat, und ich hatte dieses Gefühl damals schon in Dortmund, dass ich irgendwann mal im Ausland spielen will. Und als ich dann damals fast nach Paris gewechselt bin, das nicht hingehauen hat, war für mich klar, okay, da war ich jetzt so kurz davor, ich will das jetzt bald machen. Und dann war Benfica für mich der nächste Move. Und das habe ich auch nie bereut. So. Und ich glaube, wenn du das so in dir hast, dann muss man es machen. Und ja, wie wir vorhin gesagt haben, dann auch nicht zu viel drauf geben, was andere sagen.
Tolles Learning. Ja, immer wieder einfach machen, nicht auf die Neinsager hören, sondern einfach seinem eigenen Instinkt folgen und es durchziehen. Also sensationell, dass du es gemacht hast. Wirklich vielen, vielen Dank für die Zeit, auch dass du hier heute dein erstes großes Interview gibst und an einem besonderen Tag deine Tochter hat auch noch Geburtstag und du bist hier und gibst ein Interview. Wirklich alles Liebe für dich, für deine Family. Wann sehen wir dich auf dem Platz wieder?
Zur neuen Saison.
Okay.
Zur neuen Saison.
Dann auf jeden Fall gute Ärzte und gute Besserung. Und ja, vor allen Dingen glaube ich auch, wenn ihr zurückgeht nach Saudi-Arabien, dass es hoffentlich dieser Krieg endlich vorbei ist. Alles Liebe für euch und für die Community da in Saudi-Arabien. Vielen, vielen Dank hier an das Steigenberger Icon Park Hotel, dass wir den Podcast produzieren konnten. Und Shoutout hier an die Tomorrow Community. Bitte schreibt mir in die Kommentare. Was mich interessiert, würdet ihr euch auch trauen, so einen radikalen Move zu machen, wie Jule, wirklich mal in ein ganz anderes Land, in eine ganz andere Kultur zu gehen, um weiterzukommen in der Karriere, um eben zu sagen, hey, ich struggle nicht in meinen Job, sondern ich mache mal eine Veränderung. Schreibt mir das in die Kommentare. Und Shoutout hier an Maxi, der immer die krassen Videos macht. Und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.